Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir beten zusammen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir stehen als Menschen vor dir, die ganz, ganz unterschiedlich drauf sind im Moment. Manche von uns sind so gut drauf, wir würden am liebsten jemanden nur umarmen. Manche von uns sind nicht ausgeschlafen. Manche von uns haben Last auf der Schulter, irgendwie Streit oder etwas, was uns ein schlechtes Gewissen macht oder Leid, Sorgen. Und Vater, wenn das stimmt, dass du auf uns zukommst und uns da suchst, wo wir sind und uns gut tust, dann bete ich dich, dass wir das so, wie wir sind, wo gerade wir herkommen, wie gerade wir so drauf sind, dass wir das heute Morgen erleben und dass etwas Gutes von dir zu uns kommt. Wir bitten das nicht, damit es uns nur besser geht, sondern auch, dass etwas dann vielleicht von dem Guten durch uns zu anderen kommt. Aber wir wünschen uns von dir das, was in unsere Situation passt und was wir brauchen. Danke, dass du so ein Gott bist. Amen. Ich heiße Christoph, wenn hier schon jemand seinen Namen sagt. Matze, der hier eben stand, ist übrigens einer der beiden Pastoren der City Church. Das hat er, glaube ich, nicht gesagt, für die neu sind. Und ich bin der andere Pastor. So. Und ich spreche heute zum zweiten Teil unserer vierteiligen Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt Kirche. Wer den ersten Teil letzte Woche schon mitbekommen hat, der weiß, wir hangeln uns in vier Schritten durch den Auftrag der City Church, den ihr hier drüben seht. Müsst ihr jetzt nicht lesen können. Könnt ihr aber, wenn ihr so gut seht. So, dieser Auftrag ist eine mehrzeilige Formulierung, die wir als Mitglieder der City Church in einem recht langen Prozess erarbeitet haben. Weil wir ungefähr ein Jahr ist das her gemerkt haben, okay, jetzt sind wir 10 Jahre alt, da waren wir 9 Jahre alt, aber jetzt werden wir langsam 10 Jahre alt. Es ist gut, wenn man sich nochmal hinsetzt und überlegt, okay, warum gibt es City Church eigentlich? Was ist uns wichtig? Weshalb sind wir eigentlich hier? Und dann haben wir das entworfen, diskutiert, lief alles ziemlich demokratisch ab. Ja, wenn du eine Gemeinde gründest, ganz am Anfang, dann kannst du noch so ein bisschen einfach sagen, so läuft das hier. Nach 10 Jahren musst du ein bisschen mehr Demokratie einziehen lassen. Das macht so einen Prozess dann ein bisschen langsamer. Dafür aber von der Basis her mit jedem, der wollte, zusammen erarbeitet. So, und heraus kam diese Auftragsformulierung, die wir sogar mal in einer Gemeindeversammlung darüber abgestimmt haben dann. Okay, können wir dahinter stehen? So, wenn ihr das jetzt lest oder letztes Mal auch schon den ersten Satz so ein bisschen eingestiegen seid, dann würdet ihr merken oder dann merkt ihr, ja, das klingt jetzt ziemlich trocken, so abstrakt, nicht sehr präzise. Es liegt in der Natur der Sache, wenn man sich ganz grundsätzlich Gedanken macht, dann kommen natürlich auch grundsätzliche Formulierungen heraus. Soll auch so sein. Aber wir haben gedacht, deshalb widmen wir diesem Auftrag mal eine Predigtreihe und füllen das mal ein bisschen mit Farbe oder mit Praxis, erklären unseren Auftrag und versuchen, euch dafür zu begeistern. In der Hoffnung, ihr selbst erkennt euch in diesem Auftrag wieder. Das könnt ein bisschen sagen, hey, das ist auch mein Auftrag. Ob du dich jetzt als City Churchler siehst oder einfach als glaubender Mensch. Unsere Hoffnung ist, dass du bemerkst, hey, tatsächlich werden hier Dinge formuliert, die sind grundsätzlich wichtig für mein Leben oder für meinen Teil in der Kirche zu sein. So, wenn du dich überhaupt nicht als Teil der Kirche siehst, heute mal hier bist, die ganze Sache skeptisch siehst, ich nehme an, dass diese Predigt und diese Predigtreihe so ein bisschen für dich so sein wird, wie wenn du durch so ein Fenster mal reinguckst, was die sich Kirche nennen, so selbst denken und tun wollen. Du wirst dich da vielleicht so ein bisschen wie so ein Beobachter an der Seite fühlen. Das ist auch okay. Vielleicht fühlst du dich trotzdem ein bisschen angezogen oder machst dir deine Gedanken oder überlegst, ob Kirche dein Ding sein könnte. So, also, unser Auftrag. Kurze Rückblende zu Teil 1, letztes Mal. Das war einfach der erste Satz, über den Matze gesprochen hat. Kirche ist, City Church ist Kirche für die Stadt. Das ist sozusagen ein bisschen die Überschrift, die ihr immer wieder hier auch hört, auf den Flyern steht. Und dann, wir glauben, dass Jesus Christus die Kirche in die Welt sendet, wie er selbst von Gott gesandt war. Seine Mission ist unsere Mission. Dieser Satz bildet praktisch so das Grundverständnis, wie wir Kirche verstehen. Warum wir glauben, dass es Kirche überhaupt gibt. Und wir haben da drin ausgedrückt, Kirche ist zum einen mal Kirche für. Da wollen wir uns irgendwie, das wollen wir betonen und uns immer wieder sagen, auch nach 10 Jahren gibt es uns nicht einfach, sondern wir sind Kirche für etwas, für jemanden, für andere. Und das steckt da drin, dass wir glauben, dass Kirche also eine Mission zu erfüllen hat. Mission jetzt nicht nur eng gefasst auf Missionar, ja, missionieren, sondern weiter gefasst im Sinne von eine Mission haben. Es gibt ja UN-Friedensmission oder so, ja, also und also wir haben einen Auftrag, etwas zu erfüllen, und wir glauben, dass das, was die Kirche, und das glauben wir nicht nur für unsere, ne, sondern Kirche allgemein, dieser Auftrag, dass das einer ist, den Gott in Christus begonnen hat und den Kirche weiterführt. So, wir sind in die Welt gesandt, wie Christus in die Welt gesandt war. Matze hat wahrscheinlich letztes Mal, ich war nicht da, den theologischen Begriff erklärt, der dahinter steht. Theologisch würde man das die Missio Dei nennen, Gottes Mission. So, heute geht's jetzt weiter. Mit diesem kleinen Satz. Darum sehen wir unseren Auftrag darin, Gott zu lieben. Ihr wisst ja, dass noch mehr kommt, aber heute geht es mal nur bis dahin. Gott zu lieben. Darin sehen wir einen großen Teil unseres Auftrags. So, die Überschrift auf dem Flyer, den ihr da bekommen habt, da ist die große Predigtreihe heißt Kirche für, glaube, oder Kirche und dann für. Und heute steht einfach nur Gott. So, Kirche für Gott. Auftrag, Gott zu lieben. Jetzt könnte es sein, dass es dir, der du jetzt weißt, ich werde jetzt gleich darüber predigen, so ähnlich geht wie mir, als ich mich da hinsetzte und sagte, okay, ich werde jetzt darüber wohl predigen. Was sage ich dazu? Es könnte sein, dass du denkst, was will er jetzt dazu wohl sagen? Ich bin ziemlich trocken eingestiegen, ne? Kein Clip, heute gibt's keinen Videoclip. Kein Witz, keine Geschichte, bisher nur Sachinformationen. Vielleicht hast du also gar nicht so eine Riesenerwartung jetzt, was jetzt noch kommt. Und das könnte auch sein, wenn du diesen Satz liest, darum sehen wir unseren Auftrag darin, Gott zu lieben. Man könnte erstmal so denken, ja, das stimmt wohl. Ja, Kirche für Gott, logisch, für wen sonst? Also man könnte sagen, das klingt ja fast ein bisschen banal. Ja. Das ist euer Ding, muss ja, aber ist jetzt auch nicht so die große Überraschung. Und halt wenig präzise. Angenommen, du fühlst dich als Teil dieser Kirche und erfährst jetzt also, okay, mein Auftrag ist, Gott zu lieben. Was machst du denn dann? Wie machst du das denn? Also mein Gedanke war, beim Vorbereiten, was sage ich denn jetzt eigentlich dazu? Und dein Gedanke könnte sein, was will er wohl dazu sagen? So allgemeines Ding, Riesenthema. Was macht er jetzt damit? Entweder, und das ist ja auch so, ne? Entweder du sitzt hier und du liebst Gott auf irgendeine Art und Weise und sagst du, ja, richtig, wusste ich schon. Oder du sitzt hier und siehst die ganze Sache kritisch, dann sagst du, nö, sehe ich eigentlich nicht so als meinen Auftrag. Also was werde ich jetzt dazu sagen? Okay, und ach, was man auch noch sagen kann ist, wie kann man eigentlich so einen Auftrag formulieren? Also wie kann man eigentlich jemanden, eine Gruppe oder sich selbst beauftragen zu lieben? Ob man das jetzt jemandem befiehlt oder sich selbst vornimmt, aber ist das überhaupt sinnvoll? Müsste das nicht irgendwie was sein, was hier das Lieben hier in den Grundsatz reingehört? Wir lieben Gott und deshalb sehen wir unseren Auftrag. Kann man sich selbst beauftragen zu lieben? Also, ich habe 2 Fragen für den Anfang und diesen beiden Fragen gehe ich dann auch nach in der Predigt. Die erste Frage wäre, Gott lieben, geht's nicht ein bisschen konkreter? Das ist ja so banal, so allgemein, Gott lieben, wie soll ich das machen? Und das zweite, kann man das überhaupt fordern? So, beiden Fragen gehen wir nach. Ich fange mit der zweiten an. Kann man Gott, Liebe zu Gott in Auftrag geben? Wie viel Sinn macht das? Kann man sich das einfach vornehmen? So, jetzt ahnst du schon, die Antwort wird ja sein, sonst wäre unsere ganze Auftragsformulierung ja dämlich, ja. Aber wir gehen jetzt mal diesen Weg zu diesem Ja, das kann man, und ich hoffe, dass wir da ein paar Entdeckungen machen, die in irgendeiner Form für dich und dein normales Leben relevant sind. Vielleicht findest du nur ein, zwei Dinge, die für dich relevant sind, aber dann halt die fest. Okay, der Auftrag, Gott zu lieben, der ist tatsächlich uralt. Ein uralter Auftrag. Und ich habe ihn gefunden, das war mir bei unserer Auftragsformuliererei gar nicht so bewusst, aber ich habe ihn gefunden in der Kernformulierung einer alten Religion. Im Glaubensbekenntnis, im Credo, man könnte sagen in der Hymne des Judentums, findet man tatsächlich diesen Auftrag, Gott zu lieben. Wir machen heute ein bisschen Hebräisch übrigens, habe ich schon gedacht. Vielleicht einfach nur, damit ihr merkt, ich kann das oder ich konnte es mal. Ja. Das hier ist aus Deuteronomium und aus meiner hebräischen Bibel und der Satz da oben, der ist ein bisschen fetter, um den geht es. Seit tausenden von Jahren betet jeder gläubige Jude morgens, kurz nach dem Aufstehen, abends, kurz vor dem ins Bett gehen, das ist eigentlich gar kein Gebet, diesen Vers, diesen Satz. Man nennt ihn Schma Yisrael. So, ich lese ihn vor. Ja, ich versuch's mal auf Hebräisch. Oh, nee, zurück. Also, Schma Yisrael, Adonai, obwohl da Yahweh steht, würde der Jude Adonai sagen. Eloheinu, ja, nee, nicht Yahweh, sondern Adonai Echad. Vö Ahavta et Adonai. Das Wörtchen könntet ihr vielleicht sogar merken, das ist Yahweh, Gott, ja. Eloheicha. Nee, Elohecha. Bekol le, ich kann es kaum sehen. Le Wafcha, Bekol Nafshecha, Bekol U, Bekol Meodecha. So, also, wenn der Jude das macht, klingt das natürlich besser und schneller. Ich glaube, die singen das auch oft. Übersetzt heißt das, höre Israel, der Herr oder eben Yahweh ist unser Gott, Yahweh allein oder eigentlich eher Yahweh ist einer. Und du sollst lieben deinen Gott, du sollst lieben Yahweh, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele oder Leben und mit ganzer Kraft. Das kann ich übrigens nur, weil ich das zu Hause mir angeguckt habe. Ja, ich könnte dann nicht den nächsten Satz auch einfach übersetzen. Wer das über mich glauben will, kann das ja tun, aber so gut bin ich nicht. So, das beten die Juden morgens und abends, das Schma Yisrael. Und sie beten noch ein bisschen mehr als diesen Satz, da gehört noch was davor und dahinter und so. Aber das ist der zentrale Abschnitt, der zentrale Vers, man könnte sagen, der Satz, der das Judentum irgendwie prägt im Kern. Man nennt es Schma Yisrael, weil das so anfängt da oben. Schma Yisrael, höre Israel. Von alters her das Glaubensbekenntnis dieses Volkes. Und das Christentum entstand aus dem Judentum. Das Christentum ist ohne das Judentum nicht denkbar. Und wenn hier das Herz des Judentums schlägt, dann macht es also durchaus Sinn zu sagen, in unserer Auftragsformulierung taucht dieses Wörtchen und dieser Auftrag auf, Gott zu lieben. Also zu dieser Frage hier, wie sinnvoll ist das denn? Ja, kann man Liebe fordern? Könnte man sagen, naja, im Kernsatz des Judentums wird genau das getan. Liebe, ich will nicht sagen befohlen, aber sich selbst vorgenommen. Höre Israel. Und dann hier, du sollst lieben deinen Gott. Hier wird es gemacht. Und wenn das im Judentum so gemacht wird, dann ist da ja vielleicht was Sinnvolles dran. So, jetzt schauen wir in diesen Satz nochmal kurz ein bisschen genauer rein und da ist er jetzt auch übersetzt. Und zwar vor allen Dingen in den zweiten Vers, also der hier anfängt. Da steht, du sollst lieben deinen Gott, du sollst lieben Yahweh. Wie gesagt, der Jude würde den hebräischen Namen, also den Namen Gottes Yahweh nicht aussprechen, deswegen liest er an der Stelle immer Adonai, was einfach Gott heißt. Yahweh ist tatsächlich der Name Gottes oder mit dem Namen hat Gott sich vorgestellt. Der heißt im Grunde, ich bin da als Name. Das ist so heilig für den Juden, dass er diesen Namen nicht ausspricht, sondern Adonai einfach sagt, Herr. So. Den jedenfalls sollst du lieben. Lieben auf Gott bezogen, ist eigentlich in den Religionen und auch im Judentum der damaligen Zeit eine total untypische Aussage. Ja, das sagt und macht man eigentlich so nicht, Gott lieben, sondern Gott fürchten. Nicht im negativen Sinn, aber ehrfürchtig vor Gott sein oder gehorchen oder ehren oder so. Aber das Wörtchen lieben auf Gott bezogen ist sehr untypisch. Auch im Alten Testament taucht das nicht auch oft vor. Relativ spät auch erst taucht das überhaupt auf. Aber es ist im zentralen Satz dieser Religion verankert. Das ist schon bedeutsam. Gott lieben als Auftrag. So. Der nächste Gedanke ist vielleicht einer, der uns ein bisschen hilft, das zu denken. Wie kann man sich eigentlich selbst beauftragen, jemanden zu lieben, etwas, einen Gott zu lieben? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehen, dieses Lieben hier ist nicht so sehr im Sinne gemeint von entwickle positive, liebevolle, religiöse Gefühle gegenüber Gott. Gefühle sind hier nicht wirklich gemeint. Nicht zuerst gemeint, weil die kann man ja tatsächlich nicht befehlen. Ich kann nicht jemandem befehlen, wie er fühlen soll. Vielleicht liebst du Gott, vielleicht nicht. Wenn du es tust, dann weißt du, dass da natürlich Gefühl eine Riesenrolle spielt. Wenn ich Gott liebe, dann hat das mit Gefühl zu tun. Aber wenn du es nicht tust, wenn du Gott nicht liebst, dann ist absolut sinnlos, dass ich dir das Gefühl, dich zu dem Gefühl beauftrage oder herausfordere. Also, hier geht es zuerst mal weniger um Gefühl in diesem Satz. Hier geht es um Willen. Willen. Und das taucht dann auch in diesen drei Dingern auf. Also, mit deinem ganzen Herzen lev. Hier, das wäre das Herz. Und das heißt einfach nur dein Herz. Also, mit deinem ganzen Herzen. Da würden wir sagen, ja, das Herz. Ja, das ist doch das Gefühl. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Ja, so. Im hebräischen Denken ist das Herz durchaus auch Sitz des Gefühls, aber vor allem auch des Denkens und zuallererst des Willens, der Entscheidung. Ich habe gedacht, in dem alten Wörtchen, was wir auch nicht mehr benutzen, aber in dem alten Wörtchen beherzt, da steckt, glaube ich, das drin, was das Herz im hebräischen Denken zuerst mal ist. Ja, wenn ich etwas beherzt tue, dann meine ich damit nicht, dass ich es gefühlvoll tue, sondern mutig, entschlossen, ich tue es jetzt einfach mit meinem ganzen Willen. Vielleicht ist es ein bisschen riskant, was ich da tue, und ich tue es beherzt. Also Gott beherzt lieben, sozusagen. Gefühl hin oder her. Also wie gesagt, versteh mich richtig, Gefühl ist da wichtig, aber hier werden nicht Menschen zu einem Gefühl beauftragt, sondern hier wird der Wille angesprochen. Ja? Du willst es, deshalb tu es. So. Wenn du das ein bisschen unromantisch findest, ja, es ist unromantisch, aber ich würde sagen, willkommen im echten Leben. So ist es ein bisschen. Wenn wir nur das tun, was aus unserem Inneren heraussprudelt, ist das oft nicht alles, was wir tun könnten und auch nicht das Beste. So, also hier wird der Wille angesprochen und das taucht dann auch hier auf. Und mit deinem ganzen Leben oder Seele, also mit allem, was, also Nefesh hat 1000 Wortbedeutungen. Man kann das gar nicht so richtig eingrenzen, was das Wort genau bedeutet. Luther sagt Seele. Es steht auch für Leben. Es schwingt auch ein bisschen so drin, Verlangen, ja, Sehnsucht schwingt auch ein bisschen mit. Also Gott lieben mit allem, was dich ausmacht. Mit deinem ganzen Herzen, also deiner ganzen Willenskraft. Mit allem, was dich ausmacht. Und dann, das ist Medocha, oh, das wollte ich nicht machen. Medocha da hinten, ist dann die Kraft, mit deiner ganzen Kraft. So, ich glaube, es trägt übrigens gar nicht so viel aus, jetzt jedes dieser einzelnen drei Worte anzuschauen und da ganz viel Bedeutung reinzulegen. Im Grunde wollen die drei einfach zusammen sagen, liebe Gott mit Vollgas, mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner Person, deinem Leben, deiner Seele, mit deiner ganzen Willenskraft. Liebe Gott mit Vollgas. Hier wird also Liebe gefordert, nicht so sehr als Appell ans Gefühl, obwohl Gefühl dann, wenn jemand liebt, eine wichtige Rolle spielt, aber ich kann an das Gefühl nicht appellieren, sondern an den Willen. So. Du sollst etwas mit Vollgas tun. Dazu wirst du einfach aufgefordert. Im jüdischen Glaubensbekenntnis. Ich habe gedacht, das ist sozusagen Liebe als Tat. Tu das. Liebe als willentliche Tat. Leg da alles rein. So, übrigens, das würde, glaube ich, auch manche Probleme, die wir in der normalen Liebe miteinander so, ja, oder zu dem Partner, die Probleme, die wir da manchmal haben. Ich glaube, es würde uns einen Schritt weiterbringen, wenn wir sehen könnten, dass Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern zu einem großen Stück auch Tat ist. Es würde manches Problem mindestens vielleicht eine Lösung zeigen. Weil Gefühl ist ganz schön schwankend, aber Liebe ist auch Tat. Und nicht selten wächst das Gefühl von Liebe, wenn ich mich willentlich zur Tat entscheide. Also ich sage Liebe tun, nicht Liebe machen. Ja, kann auch damit reinspielen, aber versteht, was ich meine. Ja. Also Liebe als Tat. Liebe, das ist so mein erster großer Hauptsatz, irgendwie Liebe als willentliche Tat. Bevor ich zu der Frage komme, ja, wie soll das jetzt konkret aussehen, nochmal eine kurze Überlegung, weil ich mir vorstellen könnte, dass du immer noch so ein bisschen denkst, ja, okay, vielleicht kann man das so sehen, behaupten wir das mal, dass man Liebe wollen kann, aber so richtig packen tut mich das jetzt auch noch nicht. Also wenn ich gleich nach Hause fahre, was ich dann damit anfangen soll, ich weiß nicht. Und irgendwie, wahrscheinlich der ein oder andere mag das auch nicht so hören, so gern. Liebe als willentliche Tat. Ich habe ja den Anspruch, dass Predigt immer irgendwie was bei dem, der sie hört, verändert, auch bei mir selbst. Ja? Also ich weiß, dass das nicht immer so ist, aber was ist mal der Anspruch, sonst würde ich das ja nicht machen hier. Und deswegen mal noch ein Gedanke zu dieser Predigt und diesem Gott lieben. Wie kann das etwas bei uns verändern? Ich weiß nicht, was ich bisher gesagt habe, ob das schon ganz viel Veränderung bei dir auslöst. Vielleicht denkst du, vielleicht hast du recht, Christoph, aber der Appell daran ändert jetzt bei mir auch noch nichts. Ich würde Gott vielleicht gern mehr lieben, aber da ist so wenig Gefühl oder so. Es gibt ja zwei Arten von Dingen, die uns verändern. Zwei Arten von Erlebnissen, die Menschen verändern, die dich verändern. Das eine, was uns verändert, ich habe das mal hier so mit so einer kleinen Grafik, die wird gleich noch ein bisschen komplexer. Das eine sind herausragende Ereignisse. Ja, irgendetwas passiert, wusste ich eben noch nicht, jetzt passiert es und es ist einschneidend, entweder unheimlich positiv oder negativ. Und danach bin ich nicht mehr derselbe. Ja? Die außergewöhnlichen Erfahrungen sind die eine Seite, die uns verändert, die andere Menschen aus uns macht. Also in Sachen Liebe vielleicht der Moment, wo er dich fragte, ob du heute Abend schon was vorhast. Ja? Und du hattest nichts vor und ihr seid zusammen ins Kino gegangen. Das hat sehr viel verändert. So. Und dann natürlich der Moment des Antrags. Oder als er dir ein Pferd schenkte oder was. Ja, diese großen Dinge. So. Ja. Also, in Bezug auf Gott könnte man jetzt also sagen, unsere Liebe zu Gott wird geweckt und entfacht, oft durch besondere Gottesbegegnungen, Gotteserfahrungen. Und hinter dem jüdischen Glaubensbekenntnis stecken solche besonderen Gotteserfahrungen. Ja, also vor allem eine, die Sklaverei in Ägypten und das ihr Gott dieses Volk aus diesem Ägypten befreit. Diese Befreiungserfahrung steckt hinter diesem Satz und fließt an diesen Satz rein. Höre Israel, dieser Gott, dein Befreier, ist Gott, dein Gott. Und er ist ein Gott, ein einziger, das sind nicht viele. Und diesen Gott wollen wir lieben von ganzem Herzen und so. Also diese besondere Erfahrung, die nicht 1997 war, aber auch in einem Jahr, fließt in dieses Glaubensbekenntnis rein. Und jetzt sagst du vielleicht, ja genau, das bräuchte ich. Meine Liebe zu Gott, die müsste mal entfacht werden oder wieder entfacht werden. Ich müsste mal was erleben, es müsste mal was passieren. Und dann wäre meine Liebe schlagartig 180. So, das ist auch richtig. Zwei Probleme gibt es damit. Wir haben das nicht im Griff. Wir können nicht machen, dass es passiert. Und das Leben besteht zu langen Teilen aus Gewöhnlichkeit. Also ich weiß nicht, wie viel Aufregendes in eurem Leben passiert, aber vielleicht ein bisschen öfter als 97 bis 2003, ja, aber da ist ja schon unheimlich viel Gewöhnlichkeit. So ist, das ist jedenfalls meine Beobachtung. Ja, die Lebenszeit verläuft in großen Strecken einfach normal. Aufstehen, essen, Spülmaschine ausräumen, Auto fahren, heute Morgen aufbauen, das ist ja innerhalb der Woche vielleicht schon mal eine außergewöhnliche Sache. Das machen Leute seit Jahren. Also unheimlich viel Brötchen essen. Was habe ich heute Morgen schon alles gemacht? Das war alles gewöhnlich. Gewöhnlich. Nicht wenig schön, aber gewöhnlich. So, das ist einfach so. Und es ist ja auch gut, dass das Leben aus ziemlich viel Gewöhnlichkeit besteht. Wenn wir nur so Peaks hätten, das würde unser Herz nicht mitmachen, nehme ich an. So. Was ich sagen will, ist, uns sollte bewusst sein, nicht nur die außergewöhnlichen Dinge verändern uns. sondern auch das Gewöhnliche, das Stetige, das Prozesshafte, das Langsame, verändert Menschen auch. Ein Musiker zum Beispiel, der mag Musiker geworden sein, weil er vielleicht mal ein außergewöhnliches Schlüsselerlebnis hatte. Elton John hat sich verwählt und ihn angerufen und da wusste er, ich soll Klavier spielen lernen oder was. Ja. Also das mag sein, dass es Schlüsselerlebnisse gibt, die einen Menschen zum Musiker machen. Mindestens genauso wichtig für die Veränderung vom Mensch zum Musiker ist, dass er geübt hat, Klavierspielen. Lange geübt hat. Vielleicht war auch seine Entscheidung, überhaupt Musiker zu werden, eher was Prozesshaftes, musikalische Familie oder so. Ja, bin ich so reingewachsen. Und wenn ich jetzt frage, okay, dieser Musiker ohne sein Klavier, er wäre ein anderer Mensch. Also die Musik in seinem Leben hat wirklich mit diesem Menschen zu tun, hat ihn verändert. Aber es ist nicht nur das Außergewöhnliche, sondern auch das Prozesshafte, das Stetige, das Gewöhnliche. Also, ganz klar, außergewöhnliche Erlebnisse, Gotteserlebnisse prägen uns tief. Ein Unfall oder eine besondere Begegnung mit einem Menschen oder ein Glücksfall oder irgendwas, ganz klar. Aber die Stetigen, die Öden, Gewöhnlichen tun das auch. Tun das auch. Ich nehme an, dass jeder Lehrer, jeder Pädagoge hofft hierauf. Ja? Lernen, üben, ist langweilig. Ja, ändert dich trotzdem. So, also deine Liebe zu Gott, das will ich sagen, kann auch in gewöhnlichen Zeiten wachsen. Und das muss sie sogar, weil der größte Teil des Lebens besteht daraus. Und der Vers, den die Juden bis heute beten, ist ja ein tägliches Ding, ein gewöhnliches Ding, ein immer wieder Ding. Der ist eigentlich ein Beispiel daraus, dass aus außergewöhnlichen Erfahrungen, dass das reinfließt in ein Glaubensbekenntnis, was im gewöhnlichen, alltäglichen umgesetzt wird. Gott lieben im Alltäglichen. Also ich will dir einfach Mut machen, nicht nur auf das Außergewöhnliche zu hoffen, was bei dir in dir irgendwie die Liebe für Gott anzündet, sondern das im Gewöhnlichen zu suchen, auch zu suchen. Das andere hast du eh nicht im Griff. So, damit bin ich jetzt bei meiner zweiten Frage. Gott lieben, wie geht denn das jetzt ein bisschen konkreter? Also das war eben die erste Frage, ne? So, also wenn man jetzt sagt, Gott lieben als Auftrag für dich persönlich oder uns als Kirche, wenn man das ein bisschen konkreter macht, dann landet man bei einem anderen Wort. Jede Religion hat dieses Wort wahrscheinlich. Gott lieben heißt nichts anderes als anbeten. Anbetung. Es ist nicht ganz dasselbe, finde ich. Also ich denke, man kann Gott auch aus anderen Motiven als aus Liebe anbeten. Aber Liebe zu Gott drückt sich, denke ich, in jedem Fall in Anbetung aus. In der Kirche beten Menschen Gott an, weil sie was Außergewöhnliches erlebt haben, vielleicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, ganz ohne besondere Gotteserfahrung kommen wir nicht aus. Aber öfter noch beten wir in der Kirche Gott an und drücken damit unsere Liebe aus, einfach weil das zum gewöhnlichen, normalen Lebensäußerung von Kirche gehört. Und weil wir glauben, dass das Menschen auch prägt und verändert, uns. Jetzt machen wir das noch ein bisschen konkreter. Und dann habe ich überlegt, was sagst du jetzt dazu? Jetzt könntest du das ein Fass aufmachen, wie Anbetung aussieht, wie man Gott lieben kann. In alle möglichen Formen könnte ich ja jetzt das packen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal die jüdische Praxis mit diesem Schma Israel. Mal gucken, ob das was austrägt. Das ist ein bisschen ein Versuch, aber ich nehme einfach mal die Praxis. Wir sind keine Juden, ich will auch kein Jude werden, aber da machen Menschen etwas seit tausenden von Jahren. Es könnte sein, dass da ein bisschen Klugheit drinsteckt und wir darin etwas finden, was in unserer Praxis auch helfen könnte. Wir müssten es natürlich übersetzen in unseren Kontext, aber das versuchen wir mal ein bisschen. Und wenn man sich das anguckt, welche Rolle spielt dieses Liebesbekenntnis zu Gott, diese Aufforderung, Gott zu lieben, jetzt im Alltag, dem jüdischen Alltag, oder auch in diesen Versen, die da drumherum stehen, dann habe ich 4 Punkte gefunden. Und vielleicht ist da irgendwas Hilfreiches für dich drin oder für uns als Kirche. Also, erstens, wenn ein gläubiger Jude diesen Satz betet, wie gesagt, es ist ja eigentlich kein Gebet, es ist eine Aufforderung, aber er betet es, er rezitiert es, dann ist das zuerst einmal ein Bekenntnis. Jahwe ist unser Gott. Und Gott ist einer. Das ist alleine schon eine Aussage. Heute vielleicht nicht mehr so. Damals schon. Das sind nicht mehrere. Gott ist einer. Und ihm allein gilt unsere gesamte Loyalität als Volk, unsere ungeteilte Liebe. Also, wenn du deiner Liebe zu Gott Ausdruck verleihst oder wenn du das Anbetung nennst, dann hat das mit Identität zu tun. Ja, für den Juden steckt da drin, wer er ist. Ja, wenn ich das bete, dann bin ich Jude. Dann drücke ich meine Loyalität diesem Yahweh, diesem Gott aus. So, wenn Kirche Gott anbetet, durch Lieder zum Beispiel, durch überhaupt öffentliche Gottesdienste, das ist eine Form von Anbetung, oder durch bewusstes Christsein, ja, ich bin das nicht nur so privat, so für mich, sondern ich, man darf das von mir wissen, ich stehe dazu, so. Oder eine Form von Anbetung, die wir jetzt nicht so wenig pflegen oder gar nicht, aber in vielen Kirchen war und ist das der Fall, durch Gebäude. Durch ein Gebäude, das Gott ehrt, irgendwie Schönheit, ja? So. Dann ist das ein Bekenntnis. Erstmal ist Anbetung auch ein Bekenntnis. Wir ehren diesen einen Gott. Wir gehören zu, wir, das sind wir. So. Hat mit Identität zu tun. Das ist wie ein Ehering tragen. Ich zeige nach außen, wo ich hingehöre. So. Und so lässt sich, wäre vielleicht ein Gedanke, diesen Auftrag zu dem Gott zu lieben. Also vielleicht hat das mit dem zu tun, was du sowieso tust. Tu das mal bewusst als Bekenntnis. Also du kommst heute Morgen in Gottesdienst, ich weiß nicht, wie bewusst du das getan hast. Vielleicht mehr, hoffentlich ist was für mich dabei. Aber ein Teil davon könnte auch sein, ich tue das, weil ich dazu stehe, sozusagen. Weil ich hier hingehöre, weil ich Gott die Ehre geben will. Deswegen stehe ich auf, wenn der Schmitter das hier vorne sagt. Ja. So, also diese kleinen Dinge. Wenn wir gleich Lieder singen, tu das mal als Bekenntnis. Ob dir das jetzt was bringt oder nicht, aber ja, dazu stehe ich. Nicht nur die Frage, was bringt mir das jetzt gerade, sondern Gott hat das verdient und ich will mich zu ihm stellen. So. Bekenntnis wäre eine Form von Liebe ausdrücken. Sehe ich in diesem jüdischen Umgang mit diesem Satz. Das zweite, ein Jude betet das täglich. Ja, morgens, abends. Wenn du Jude bist, nehme ich an, dass du diesen Satz auswendig kannst. Oder dir, da sind ja noch mehr Sätze, ja. Aber die wirst du auswendig. Das hast du im Blut. Damit wächst du auf, damit wachst du auf, damit gehst du ins Bett. Also, da gibt diese Aufforderung, ich will Gott lieben, dem Tag den Rahmen. Und damit ja dein ganzes Leben, wenn du das jeden Tag tust. Nicht dumm. Und ich nehme an, das prägt Persönlichkeit. Meine. So, der ich das tue. Stell dir vor, du würdest das tun. Irgend so ein Ritual haben. Ja? Etwas anderes vielleicht, aber etwas, womit du den Tag einrahmst. Und zwar willentlich, nicht weil das jemand sagt, dass du das tun musst, sondern willentlich. Stell dir vor, es gäbe ein winziges Ritual, dass deine ersten Gedanken am Tag Gott gehören und die letzten auch. Sowas Ähnliches wie jetzt auf deinen Partner oder deine Kinder bezogen, der morgendliche und abendliche Gute-Nacht-Kuss. So klein, aber das macht was. Willentliche Liebe, willentliche Anbetung jeden Tag und dein ganzes Leben würde eingerahmt von diesem Gott, Gottes Liebe. So. Also welche Rituale könnten das sein? Tägliche, ich würde mal an tägliche denken und an kleine. Als Kirche sehen wir uns nicht täglich. Vielleicht ist das was nur du als Teil der Kirche allein für dich umsetzen kannst oder mit anderen. Was könnte das sein? Und ich nehme an, das wird im Gewöhnlichen stattfinden, im ganz Gewöhnlichen, aber es wird dich nicht weniger prägen. Und es wird nicht nur mit deinem Willen, sondern auch mit deinem Gefühl dann zu tun haben. Also dieses tägliche Kleine, was könnte das sein? Könntest du Liebe zu Gott in etwas tägliches, kleines, rituelles reingießen? Und das nicht, weil Gott das braucht, sondern weil das für uns eine Hilfe ist. So. Das dritte, was ich sehe, im Jüdischen, in der jüdischen Praxis ist das sich erinnern. Also, im Judentum, also im strenggläubigen Judentum vor allem, bindest du dir diese Worte da oben, diese hebräischen Worte, die bindest du dir in so kleinen Lederkästchen auf die Stirn und auf den Oberarm und hier sind dann noch so Riemen. Habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn ihr in Jerusalem wart oder so. Also während du betest, bindest du dir das auf die Stirn und auf den Arm. Und in streng religiösen jüdischen, israelischen Häusern findest du das, oder vielleicht auch in anderen, das weiß ich gar nicht, aber findest du diesen Vers auch am Türrahmen angebracht. So, du kannst das nicht lesen, es ist nur ein Kästchen drin. Das kommt daher, dass die folgenden Verse wörtlich verstanden wurden. Die stehen hinter dem Vers, den ich eben da gelesen habe. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen. Wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht, das ist das Tägliche, bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Man kann sich jetzt fragen, ist hier wirklich das Wörtliche gemeint oder geht es um Bilder für Einprägen? Ja, sollte ich mir wirklich das auf die Stirn binden? Oder? Aber gut, so wird es dann gemacht. Also diesen Auftrag, Gott zu lieben, an den erinnert man sich selbst mit diesen Utensilien, die wir vielleicht merkwürdig finden. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch erinnert sich noch an einen Satz aus meiner letzten Predigt? Das wäre peinliches Schweigen. Wenn ihr euch diesen Satz aber in einer Streichholzschachtel jeden Morgen auf die Stirn gebunden hättet, ihr müsstet nicht mal nachlesen, was drinsteht, ihr wüsstet es noch. Also das könnte funktionieren, ne? Also, an willentliche Liebe musst du dich ständig erinnern. Das ist wieder nicht romantisch. Wir können sagen, das finden wir doof. Eigentlich sollte unser Herz so voll Liebe überfließen, dass wir uns nicht daran erinnern müssen. Es ist immer da. Ja gut, ich finde Streichholzschachtel jetzt auch keinen romantischen Gedanken. Würde ich auch so nicht machen. Aber es ist einfach so. An willentliche Liebe muss man sich dennoch ständig erinnern. Wenn dein Leben so ist, dass du das nicht brauchst, okay, meins ist anders. Ich brauche Merkhilfen. Ja? Von deiner Frau hast du vielleicht ein Bild auf dem Schreibtisch. Ja, doch nicht, weil du sonst nicht mehr weißt, wie das aussieht. Vielleicht, weil du sie so wahnsinnig... Ja, aber... Merkhilfen. An Gott erinnert mich zum Beispiel ein Kreuz, was ich normalerweise hier habe. Jetzt nicht, weil der Verschluss kaputt ist, aber bald wieder. Oder solche Merkhilfen, Gott zu lieben, sind Symbole, Künstlerisches. Ich bin persönlich nicht jemand, der sich jetzt Bibelverse an die Wände hängt, aber wenn du das magst, dann ist das genau auch sowas. Oder Bildschirmschoner, ja, die irgendwie auf... irgendwas umspringen. Also du hast 1000 Möglichkeiten eigentlich, dich an deine Liebe zu Gott, die eigentlich da ist, zu erinnern. Zu erinnern. Willentliche Liebe erinnert sich. Und egal was du tust, wahrscheinlich werden 99% der Menschheit das, was du tust, kitschig finden. Egal, wenn es für dich passt. Okay, das letzte noch. Next Generation. Also, da stand ja dieser Satz in dem, als ich es vorhin kurz vorgelesen habe, und mir gedacht, das bringe ich noch mit rein. Da steht so nebenbei, prägt diese Worte euren Kindern ein. Jetzt ist das natürlich im Judentum, wo praktisch Glaube und Zugehörigkeit zu einem Volk und zu einer Ethnie eine Riesenrolle spielt, ja, ist das natürlich extrem bedeutend. Prägt das euren Kindern ein. Bei mir zuckt erstmal was zusammen in mir, wenn ich das lese. Und ich habe sogar gedacht, wollen wir das wirklich? Will ich wirklich meine Kinder zum Glauben erziehen? Die meisten würden sagen, natürlich. Ja, aber überleg mal, wollen wir, dass sie glauben, weil wir sie so erzogen haben? Will ich glauben, weil Gott mich so, weil meine Eltern mich so erzogen haben? Irgendwie schwingt da ja mit, ja, und wo ist mein eigenes? Bin ich einfach sozialisiert und deshalb bin ich bei dem Verein hier? Muss man glauben der nächsten Generation einimpfen, sonst geht er nämlich verloren. Und wenn das so wäre, was ist er dann wert? Also man könnte das ja kritisch sehen. So, Glaube als Sozialisation. Man kann es auch anders sehen. Ein Mann, der eine Leidenschaft für etwas hat, sagen wir Autos, der wird diese Leidenschaft mit seinem Sohn teilen wollen. Vielleicht steht der Sohn nicht auf Autos, bitter, aber Liebe, Leidenschaft zu etwas teilt man gerne. Und gerade mit der nächsten Generation irgendwie. Ja? Ich wünsche mir, meine Kinder würden Berge lieben. Vielleicht kommt der Tag noch. Aber wir werden es zumindest versuchen. Ja? Also, Liebe will ich teilen. Und deshalb will ich sie weitergeben. Und indem ich sie teile, jetzt bin ich wieder bei diesem, wie könnte denn Liebe konkret aussehen, wird sie größer. Indem ich sie teile, wird sie größer. Also da könnte tatsächlich auch eine Hilfe drin stecken, Gott anzubeten, indem ich teile, meine Liebe teile. Irgendwer hat sogar mal gesagt, wenn du das Evangelium nicht mehr glauben kannst, dann predige es. So, ja, das ist ein bisschen provokant, aber indem du es teilst, wächst auch deine eigene Liebe dazu. Oder dein eigenes Verstehen. Da ist was dran. So, und das alles zusammen, so könnte Anbetung aussehen. Willentliche Liebe. Und hier liegt einer der Aufträge der City Church. Ich bin am Schluss, Jesus wurde das mal gefragt, was das Wichtigste im Leben ist. Ein Jude hat ihn das gefragt, ein Gläubiger, ein Theologe, war eine Fangfrage, unlautere Motive, ist jetzt egal. Und dann sagt Jesus genau das. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus greift es auf und erweitert es. Und um diese Erweiterung geht es dann nächstes Mal. Gott lieben ist der erste Teil dieses Auftrags. Ums Menschen lieben geht es dann nächste Woche. Jetzt singen wir mit der Band Lieder, die Gebete sind und die Ausdruck eurer Liebe sein können. Und selbst wenn nicht jedes Lied irgendwie genau dein Inneres widerspiegelt, kannst du sagen, ich will das trotzdem. Ich tue das bewusst als Ausdruck meiner Liebe zu Gott.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.